Wunderbar, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier euch ein Zeugnis geben darf und euch begeistern darf von den Sachen, die mir wichtig sind, die mich persönlich ansprechen. Es ist immer so, wie überzeugt sind wir von den Sachen, die wir wissen oder die uns ausmachen? Meine lieben Frau, ja, wenn wir dann manchmal über eine Sache ganz sicher sind, ja, dann gibt's eine Wette, wer recht hat. Ja, keiner wird eine Wette eingehen, wenn er ja eigentlich sich nicht so sicher wäre. Aber das kennt ihr, ja, man wettet und sagt, nee, ich bin mir ganz sicher, dass ich recht habe. Und über die Sicherheit, über dieses, wofür es sich lohnt zu leben, möchte ich heute kurz, dass wir uns darüber Gedanken machen. Aber bevor ich da loslege, möchte ich noch kurz mein Zeugnis geben, ein bisschen, dass ihr mich kennenlernt. Mein Name ist Konrad Binder, ich wohne hier in der Nachbarschaft in Metzingen, gleich neben in der Nähe vom Flughafen, verheiratet, zwei Kinder. Und von Beruf bin ich Grafiker und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis. Eines Tages, als ich nach Hause kam, dann lag im Altpapier meines Nachbarn, da lag meine Werbung, die ich gemacht hatte. Und ich dachte, boah, ey, ich produziere nur Müll. Ja, das ist so das Ergebnis meiner Arbeit. Müll. Lohnt es sich, dafür zu leben? Lohnt es sich, meine Fantasie, meine Ideen, meine Energie für Müll zu investieren? Ich weiß nicht, was du produzierst, aber bei mir auf jeden Fall war es Müll. Und dann gab es so einige Schlüsselerlebnisse. Ich habe auf der Straße mit Leuten über Gott gesprochen und so weiter. Und wir sind dann noch durch Kneipen gegangen und haben Traktate verteilt und was man so tut. Und eines Nachts, da waren wir so in einer Kneipe, und dann rief mir ein Mann zu sich. Und dann sagt er, kennst du die Bibel? Sag ich, ja, so. Sagt er, weißt du, was in Hesekiel 33 geschrieben steht? Sag ich, nee, das weiß ich jetzt nicht so auswendig, ja? Sagt er, geh nach Hause, wird dein Leben verändern. Dachte ich, boah, was ist das, ey? Vielleicht ist da irgendwie die Weisheit verborgen, ja, so ein Prophet, wo noch keiner was gelesen hat, das widerspricht meinem ganzen Glauben, weil man sprach immer über Gott und so, ne? Und dann ging ich nach Hause und ich weiß, es war 3:30 Uhr morgens und dann las ich, da spricht Gott zu Hesekiel und sagt, ich habe dich als Wachmann gesetzt. Wenn du den Feind kommen siehst und du die Menschen nicht warnst, dann bist du verantwortlich. Und ich habe das für mich sehr persönlich genommen und dachte, boah, ey, bin ich so ein Wachmann? Habe ich die Verantwortung? Ich habe vor ein paar Monaten oder Wochen ein Video gesehen, ja, vielleicht habt ihr es auch gesehen, in Indonesien war so ein Tsunami. Und da ist so ein Mann auf einer Anhöhe, der sieht die Welle kommen. Und hier unten, da fahren die Autos und das Leben geschieht, ja, weil die sehen das nicht. Da sind Häuser zwischen dem Meer und der Straße. Und die Leute, die leben ihr Leben da unten. Und dieser Mann sagt, Leute, da kommt eine Welle, weg mit euch. Sei ruhig, Mann, beruhig dich, was stresst du rum? Sagt vielleicht einer, der unten ist. Aber wisst ihr, der da oben ist, weiß etwas. Er hat ein Wissen, das die anderen nicht haben. Und so ging es mir, dass ich gesagt habe, ich weiß etwas, ich habe hier das Wort Gottes, ich habe eine Erkenntnis, die ich für mich erkannt habe, die wahr ist und dieses Wissen muss weitergegeben werden. Und so habe ich dann NTM kennengelernt. Mittlerweile habe ich jetzt gehört, dass einige Leute nicht wissen, dass NTM, New Tribes Mission, mittlerweile Ethnos heißt. Ja, also alle, die NTM besuchen wollten am Stamm, die können gerne nachher zu NTM, zu Ethnos gehen und den Stand da besuchen. Da bei der Missionsgesellschaft bin ich dabei und fand das Prinzip, das Ethnos hat, sehr, sehr einleuchtend, sehr effektiv. Da geht man nämlich hin, man lernt die Sprache von so einem Stamm, man lernt die Kultur, man wohnt mit den Leuten, man baut Beziehungen auf und in diese Beziehungen, in dieses Vertrauen, verkündet man das Evangelium. In der Sprache der Menschen. Das hört zwar sehr einfach an, ist auch einfach, aber ist ein bisschen komplizierter wiederum. Ja, es sind noch ein paar mehr Elemente da. Aber es ist wirklich so. Und ich dachte, das kann ich, ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das Ding, das fliegt. Und das war für mich der Grund, warum ich dann zu Ethnos bin. Und weil mittlerweile, es gibt noch über 10.000 Volksgruppen, insgesamt gibt es 10.000 Volksgruppen. Etwa 4.300 haben noch nie was gehört. Fast die Hälfte der Volksgruppen haben noch nie was von Jesus gehört. Und wir haben hier das Evangelium in der Hand und wir erzählen uns und du erzählst es mir und ich erzähle es dir und wir diskutieren darüber, ja, ob Jesus jetzt zum zweiten Mal, zum dritten Mal kommt oder wie es sich verhält mit Zungenreden. Und die Leute haben noch nie was gehört von diesem Evangelium. Du meinst, dein Arbeitskollege ist unerreicht? Nein, dein Arbeitskollege kann sein Handy anmachen und er kann einen Podcast hören, er kann ein Traktat lesen, er kann in jedes Hotelzimmer, da gibt es eine Bibel. Aber hier gibt es Menschen, die haben noch nie was gehört. Auch wenn sie hören möchten, wo sollen sie hören? Oft sprechen sie nur eine Sprache. Es gibt die Sprache gar nicht geschrieben. Sie können sich gar nicht verständigen. Und keiner geht dahin. Und das fand ich ungerecht. Und das war so für mich eine Motivation, dahin zu gehen. Ich bin ein bisschen rumgereist. Ich war in Indien und Nepal. Und als ich zurückkam, habe ich gedacht, weißt du, wenn Gott die Welt liebt, dann meint er nicht Metzingen. Und er meint nicht Stuttgart und nicht Pforzheim. Weil da lebt niemand. Ich weiß noch, aus dem Flughafen bin ich hier gelandet, kam nach Metzingen zurück und dachte, was passiert? 10 Uhr morgens, niemand auf der Straße. Alle schaffen, alle arbeiten. In Delhi, da sind die Wellen der Menschen, so laufen für Straßen. Da gibt's keinen Gehweg, weil alle auf der Straße gehen. Wenn Gott von der Welt spricht, wenn er an die Welt denkt, dann ist es nicht der Nabel der Welt hier im Schwabenland oder bei Köln. Es ist da, wo wirklich Menschen sind, in Indien, in China, in Pakistan, in Indonesien, auf den Philippinen. Da ist das Herz Gottes. So zogen wir als Familie auf die Philippinen. Wir haben wortwörtlich den Globus gedreht und haben gesagt, jetzt gehen wir her. Ja, das ist ganz einfach. Du kannst nicht an der falschen Stelle, sage ich mal so, evangelisieren. Nimm das Evangelium und bring es dahin. Vor allem dahin, wo es noch nicht gehört wurde. Wir sind auf die Philippinen, haben dann zuerst in Manila die Landessprache gelernt und sind anschließend in einen Volksstamm, wo es noch nicht das Evangelium gab, wo Menschen noch nichts von Jesus wussten. Da gibt's keinen Strom, da gibt's keine Straße. Es ist sehr schwierig, dahin zu gelangen. Nach 8 Jahren Sprache lernen, Lektionen vorbereiten, nach all dem Unterrichten können wir sagen, dass der Herr eine Gemeinde geschenkt hat. Und was ich gelernt habe, vor allem, ist, dass das Evangelium wirkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bis dahin, ja, ich wusste, was das Evangelium ist, aber ich habe es nicht richtig verstanden. Das Evangelium ist wirklich Dynamit und dafür möchte ich heute euch begeistern, für dieses Evangelium. Wer kann mir mal kurz zurufen, was ist das Evangelium? Was bedeutet das Evangelium? Wer weiß das? Die gute Nachricht. Wer kann es mir eine Definition dafür geben, ein bisschen mehr? Super, sehr gut. Wisst ihr, es gibt viele Christen, die es gar nicht wissen. Die sagen sie den Christen, die sagen, ja, ich gehe auch in die Kirche, ich gehe auch in die Gemeinde. Aber wenn sie fragst, was ist das Evangelium, dann wissen sie nicht. Oder noch einfacher, frag mal jemanden, was musst du tun, um ewiges Leben zu haben? Ich bin geschockt, wenn ich von jungen Leuten aus unserer Gemeinde hören muss, du musst Bibel lesen, du musst in die Gemeinde. Wo warst du? Habe ich Französisch gesprochen? Es gibt Christen, die wissen nicht, was das Evangelium ist. Und wisst ihr, so war doch zu Zeiten Jesu. Es gab viele Nachfolger. Letztes Jahr waren 5.000 Leute auf der Yumiko. Ich weiß nicht, wie viele dieses Jahr waren. Aber so ähnlich waren viele, viele Menschen, die Jesus nachfolgten. Wer nachlesen möchte, ich möchte einen kurzen Text lesen. Lukas 14, Vers 25. Da ist Jesus unterwegs. Und da heißt es, es ging aber eine große Menge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, hey, was wollt ihr? Wieso kommt ihr mir nach? Wo geht ihr hin? Er sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kind, Brüder, Schwester, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Ich weiß nicht, was ihr euch vormacht. Ihr glaubt, ihr lauft mir einfach hinterher? Wisst ihr, wie hoch der Preis ist der Jüngerschaft? Die Leute haben gesehen, boah, der kann was, da gibt's immer frische Brötchen, ja, der kann Leute heilen, der kann auf Wasser gehen, der hat immer coole Sprüche drauf, dem gehen wir hinterher. Ja, das ist so ein cooler Club. Und ihr sagt, wo wollt ihr hin? Bei uns im Dorf auf den Philippinen ist man mal gelaufen, da haben die Leute so eine Hündin gehabt, dann hat sie Hündchen, ja. Und dann passiert es manchmal, da kam so ein Hündchen, das lief dir hinterher. Hallo, ich bin nicht deine Mutter, geh zurück, ja. So, das kennt ihr ja, die sind dann verwirrt, die kleinen Hündchen, die laufen hinterher. Und so habe ich das Gefühl, dass viele Christen, die laufen einfach hinterher. Und Jesus sagt, weißt du überhaupt, was du machst? Wo willst du hin? Was willst du? Wieso folgst du mir nach? Was suchst du? Viele Christen haben ein Verständnis von Nachfolge, so wie auf Facebook oder Instagram. Ich folge dir jetzt, ja, Jesus. Klick, ein Herzchen. Und jetzt folge ich Jesus nach. Nein, das ist nicht Nachfolge. Jesus braucht nicht Followers auf Instagram. Er möchte wirkliche Jünger haben, nicht Nachläufer. Und Jesus versucht es herauszuarbeiten. Er sagt, was willst du wirklich? Was liebst du wirklich? Was setzt du über mich? Es geht Jesus nicht, dass er sagt, du musst deine Mutter hassen, ja? Sagst du, es ist biblisch, meine Mutter zu hassen? Nein, nein, er sagt, seine Eltern ehren, du sollst deinen Bruder lieben. Es geht ihm nicht darum. Er sagt lediglich, wenn du etwas über mich setzt, dann brauchst du gar nicht anfangen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wird es dich alles kosten. Ich weiß nicht, wie viele da noch bereit sind, von dieser großen Masse nachzufolgen. Vielleicht haben die Jünger gedacht, hey Jesus, Ruhe, endlich sind wir die Show hier. Endlich kommen die uns alle nach. Sei still, sag nichts, was sie irgendwie verärgert, sonst hauen die alle ab. Nee, Jesus braucht nicht die Masse. Er braucht die, die wirklich hingegeben und mit ganzem Herzen ihm nachfolgen. Welche sind die Dinge, denen wir nachfolgen? Die 10 Gebote, die haben auch diesen Ansatz, ja? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was sind die Dinge in deinem Leben, auf die du wettest? Was sind die Dinge in meinem Leben? Weil letztendlich ist so, das, was du morgen machst, das, was du dieses nächste Jahr machst, das, was dein Herz bedrückt, das ist ganz einfach dein Götzen. Das ist das, was du lebst. Nicht die Theorie, die Praxis. Jesus möchte keine billige Nachfolge. Er sagt, wenn wir ihm folgen, dann wird es uns alles kosten. Es wird dich alles kosten. Und ich bin mir sicher, dass viele weggegangen sind. Dass sich viele entfernt haben. Und Jesus macht es klar. Er sagt, du, weißt du, wenn du einen Turm baust, überleg dir gut, was du machst. Auf den Philippinen sieht man das immer wieder. Da gibt es Leute, die haben da ein bisschen Geld und dann wollen sie schnell angeben. Und dann fangen sie an zu bauen. Und plötzlich, oh, wir haben kein Geld mehr. Wisst ihr, was übrig bleibt? Eine Ruine. Ein halbfertiges Haus. Ja, wenn ich mal Geld habe, dann mag ich weiter. Davon gibt es so viele. Und Jesus sagt, hey, mach dir keinen Stress. Überleg dir wirklich, willst du mir nachfolgen? Wenn du in den Krieg gehst, überleg dir, kannst du den Krieg gewinnen? Oder wirst du geschlagen und du musst dich zurückziehen? Nachfolge hat einen Preis. Im Vers, ihr schließt diesen Gedanken ab. Lukas 14, da sagt er nämlich, da spricht er von dem Salz. Ich lese nur mal kurz den Vers. Lukas 14, 34. Das Salz nun ist gut, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat, der höre. Salz, jeder von uns braucht Salz zum Leben. Salz ist ein ganz wichtiger Bestandteil. In dieser Zeit, der Zeit Jesu, war Salz, man hat römischen Soldaten sogar den Lohn ausgezahlt in Salz. Und was da passiert ist, man hat Salz in einen kleinen Beutel gelegt, weil das war nicht immer so sauber, da waren noch Steinchen dran und noch andere Mineralien. Und diesen Beutel hat man zuerst ins Wasser gelegt, um das Wasser für eine Suppe, sage ich mal, salzig zu machen. Und hat man den Beutel wieder rausgenommen. Und irgendwann war in dem Beutel kein Salz mehr, es war nur Steinchen drin. Und daher sagt er, wenn das Salz kraftlos ist, wenn da nur noch Steine sind, gar kein Salz, dann wird es, man kann nichts machen damit. Es ist weder Erde, es ist einfach nur auf die Straße, dann wird es ganz hart. Wie bist du? Veränderst du die Umwelt? Gibst du der Umwelt Geschmack? Als Christen haben wir die Aufgabe, Salz zu sein. Ich möchte noch eine Stelle lesen aus Matthäus 8. Da finden wir eine ähnliche Begebenheit, Matthäus 8, Vers 18. Da geht es auch um eine größere Volksmenge. Die Jesus nachfolgt. Und da kommen zwei Männer zu ihm. Da gibt es einen, das war ein Schriftgelehrter. Und er sagt, Meister, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt, weil die Schriftgelehrten waren in der Regel sehr wohlhabende Menschen. Das waren Menschen, die hatten so viel Einkommen, dass sie nicht mehr arbeiten mussten. Sie hatten Zeit, sich mit den Schriften zu beschäftigen. Und Jesus sagt im Prinzip, weißt du, die Füchse, die haben ihre Höhlen, die Vögel, die haben ihre Nester. Aber ich habe nicht, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Weißt du, Jüngerschaft heißt nicht ein Einkommen, es heißt nicht Wohlstand. Dann ist ein anderer, der sagt, ich folge dir nach, aber ich muss zuerst noch meinen Vater beerdigen. Das heißt im Prinzip, ich muss warten, bis der stirbt. Ja, der hat noch gelebt. Und wenn er stirbt, dann beerdige ich ihn und dann komme ich. Dann kann ich auf dem Erbe was abkriegen, ja, aber noch kann ich nicht weg. Und Jesus sagt, nein, wenn du mir folgst, heute, jetzt und ganz. Ohne Bedingungen. Wie ist es in deinem Leben? Was sind die Dinge, die dich zurückhalten? Was sind die Ausreden, die du hast? Wo du sagst, ich folge Jesus nach, aber da gibt es noch so Dinge, die passen nicht ganz in die Rechnung. Was sind die Dinge, die noch über Gott stehen? Die über Jesus stehen? Wenn du ein Jünger bist und nicht nur so ein Follower wie auf Facebook, dann hat Jüngerschaft auch was mit einem Auftrag zu tun. Weil ein Jünger, der tut das, was der Meister ihm sagt. Und daher ist es ganz wichtig, dass wir uns ansehen, welches ist der Auftrag, den der Auftraggeber für uns definiert hat. Und weil es heute um Mission geht, bin ich mir sicher, dass viele von euch diese Stelle kennen, ja? In Matthäus 28, das ist der letzte Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Es sind die letzten Punkte, ja, so wie wenn die Mutter aus dem Hause geht und sagt, hey, vergesst nicht, das Essen in den Kühlschrank zu legen, ja, das Feuer auszumachen. Das ist ganz wichtig, so die letzten Worte. Und da sagt Jesus, Matthäus 28, angefangen Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er sagt, ich bin der, der das Sagen hat. Ich bin der Chef in allen Dimensionen. Sowohl hier auf Erden und sowohl im Himmel. Es gibt niemanden, der über mir ist. Und wenn du mein Jünger bist, dann musst du jetzt gut zuhören. Und weil ich das Sagen habe, sagt Jesus, darum, sprich Bedingung, darum, weil ich der Chef bin, sagt Jesus, darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. und siehe, ich bin bei euch, bis ich wiederkomme. Jesus sagt, wir sollen das tun, bis er wiederkommt. Nicht, bis wir keine Lust mehr haben. Nicht, bis wir genügend Leute sind. Nicht, bis wir keine Zeit mehr haben, sondern bis er wiederkommt. Die Frage ist, wie gehen wir um mit diesem Auftrag? Ignorieren wir ihn und sagen, ja, ja, das ist für Missionare, aber nicht für mich. Nein, das ist für Jünger. Es ist für die, die sagen, ich will diesem Jesus als Jünger nachfolgen. Ich möchte mein Leben nach ihm orientieren. Ich möchte sagen, Herr Jesus, was möchtest du für mein Leben, nicht was möchte ich für mein Leben? In Lukas 19, da finden wir eine Stelle von diesem Herrn, der seinen Knechten Pfunde anvertraut. Und er sagt, hier, nehmt die Pfunde und ich gehe weg und ich komme wieder und ich sehe danach, was ihr damit gemacht habt. Diese Knechte hatten die Freiheit, sie konnten machen, was sie wollten. Er konnte eine Eisdiele aufmachen, er konnte Döner verkaufen, er konnte es auf der Bank ablegen, egal was. Er sagt nicht, was sie machen sollen. Mach einfach. Und wisst ihr, wir haben dieses Evangelium, diese Pfunde in unserer Hand. Und du hast es in der Hand. Und wenn du das Evangelium kennst und ein Jünger bist, dann hast du eine Verantwortung. Was machst du mit diesem Pfund? Weil der Meister kommt zurück und sagt, Harald, was hast du gemacht mit dem, was du bekommen hast? Und er meint dich persönlich. Er sagt nicht, okay, jetzt zählen wir alles zusammen und gucken, was rauskam. Nein, er sagt, du und du und du und du, alle, die hier seid, die meine Jünger seid. Dieses Evangelium ist das Kostbarste, was es gibt. Es gibt nichts, das einen höheren Preis hat. Überlegt ihr das mal. Warum ist es so kostbar? Weil dieses Evangelium, Christus hat den Himmel verlassen. Er wurde Mensch. Er hat seine Form aufgegeben, unwiderruflich. Er ist nicht wieder zurück und alles wieder zurück, wie es früher war. Nein, er hat eine Form angenommen und ist Mensch geworden. Er ist am Kreuz gestorben, damit dieses Evangelium existieren kann. Es gibt nichts Wertvolles als dieses Evangelium. Und du meinst, dass dein Leben, dass deine Pläne, dass deine kleine Welt wichtiger ist, relevanter ist als dieses Evangelium? Du meinst, dass, keine Ahnung, was du in deinem Leben machst, irgendein soziales Studium, mehr wert ist zu leben als dieses Evangelium? Es gibt nichts Vergleichbares. Es ist unsere Verantwortung, dieses Evangelium an den Mann zu bringen. Wisst ihr das? Wir, die wir heute hier sitzen, wir sind die Leute. Wir haben die Verantwortung für unsere Generation. Da kommt niemand anders. Da kommen nicht noch andere. Wir sind verantwortlich für diese Generation. Und wenn wir es nicht machen, dann passiert es nicht. Zugleich sind wir verantwortlich für die nächste Generation, Treppen und Brücken zu bauen, damit die Leute darauf aufbauen können. Die Missionsgesellschaft, wo ich heute mitarbeite, die ist 75 Jahre alt. Da haben viele gearbeitet, damit es mir leicht fällt. Was tue ich, damit die nächste Generation da weiter dran arbeiten kann? Es ist eine wirklich extrem relevante Botschaft. Es ist die Botschaft, die Menschenleben verändert. Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 16, nur damit wir einen Blick bekommen, wie Paulus, ja, das sieht. Und vielleicht durch Osmose, ja, können wir das aufsaugen in unser Leben. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm. Denn ein Zwang liegt auf mir, sagt er. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Ist es nicht so, Paulus, macht dir nicht so viel Stress, Junge? Komm, relax. Er sagt, nein, wehe mir. Ich muss es verkündigen. Ich habe vorher von diesem Tsunami erzählt. Du siehst die Welle kommen und du glaubst diese Wahrheit und du siehst die Realität. Glaubst du wirklich, dass die Menschen, die das Evangelium nicht hören, für immer von Gott getrennt sein werden? Glaubst du es wirklich? Und du sagst, ja, ja, das kann man so und so sehen. Dann verstehe ich dich, wenn du sagst, du, das muss ich nicht machen. Wenn du aber wirklich glaubst und du den Spalt aufgemacht hast, sage ich mal, sowohl in die Herrlichkeit zu Gott und sowohl in die Hölle und sagst, boah Junge, da willst du sicher nicht hin. Da kommt was auf dich zu, da willst du nicht hin. Ein weiterer Punkt, den ich in meinem Leben und ich glaube auch in deinem Leben identifizieren kann, ist nämlich, wie begeistert sind wir für das Evangelium? Bist du erfasst vom Evangelium? Hast du es gesehen in Action? Ich habe es, bis ich auf den Philippinen war, noch nicht wirklich gesehen. Vielleicht in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ja, das tut gut und das errettet mich. Aber es ist nicht wirklich, ich glaube nicht wirklich an die Kraft des Evangeliums. Es gibt so Leute, die sind so Provin-Fan, ja. Provin, das kann alles. Du kannst auch Wunden machen, kannst du die Glatze polieren, da kannst du Auto polieren, kannst alles machen damit, ja. So ein Universalmittel. Wisst ihr, das Evangelium ist das Universalmittel. Es ist das einzige Mittel, das Menschen erretten kann. Es ist das einzige Mittel, das Menschen zu Gott bringen kann. Paulus sagt, dieses Evangelium ist ein Dynamit. Und er sagt, ich schäme mich überhaupt nicht davor, oder dieses Evangelium zu verkündigen. Weil es ist der einzige Weg, um Menschen zu erretten. Schämst du dich des Evangeliums und sagst, da spreche ich nicht so gerne drüber, ja? Schämst du dich des Evangeliums? Dann hast du vielleicht die Einschlagskraft des Evangeliums noch gar nicht erlebt. Du weißt vielleicht noch gar nicht, von was du sprichst. Dieses Dynamit, du hältst es in deiner Hand und du hast die Möglichkeit, mit diesem Dynamit die Welt zu verändern. Dieses Evangelium, das ist die Antwort auf die Fragen der Menschen. Glaub mir das. Und das ist keine Polemik, das ist tatsächlich so. Das Evangelium ist die Antwort auf die Probleme der Menschen. Es ist das Mittel, das ein Menschenleben verändern kann. Natürlich müssen wir uns Gedanken machen, wie wenden wir dieses Evangelium an, entsprechend der Kultur, entsprechend der Zeit. Das habe ich auf den Philippinen erlebt. Wisst ihr, was für die Leute da am wesentlichsten war bezüglich Evangelium? Ich habe meinen jungen Mann, mein Sprachhelfer, sage ich, Michael, was ist dein größtes Problem? 18 Jahre, muskulös, gut aussehen, ja? Ich dachte so, Rentenversicherung, ja, oder was weiß ich, sein Portfolio, ja? Sagte, mein größtes Problem ist Angst. Sag ich, was hast du? Angst? Mit 18 Jahren? Du bist muskulös, du wirst Angst haben. Sagte, du, ich habe schreckliche Angst. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Okay, vielleicht ist er ein bisschen komisch. Na, wir haben am Schluss Zeugnisse aufgenommen von den Christen aus dem Dorf. Und fast bei jedem war es genau das Gleiche. Dass sie sagen, du, ich habe keine Angst mehr. Ich kann nachts rumlaufen. Ich gehe sogar in die Nähe von großen Steinen. Ich dachte, hä? Was ist denn das? Und wisst ihr, das Evangelium setzt frei. Dann hast du einen Alkoholiker. Und das Evangelium setzt frei. Das Evangelium ist wirklich die Macht. Es ist das Mittel, um Menschen zu verändern. Vielleicht machen wir uns kurz Gedanken, welche sind Schritte? Wie können wir dieses Evangelium anwenden in unserer Welt? Was für ein Mittel wir hier in Händen halten, uns einfach bewusst zu machen. Wisst ihr, das Evangelium ist eine frohe Botschaft, eine gute Botschaft. Eine gute Botschaft für was? Es sei denn, es gibt eine schlechte Botschaft. Stell dir vor, ich würde sagen, hier sind die Pillen, schluck sie jetzt, die helfen dir. Dann sagst du, hä, wo soll ich jetzt Pillen schlucken? Ja, will ich nicht. Aber wenn ich dir sage, du hast Tuberkulose, ja, und du wirst daran sterben, schluck die Pille. Dann sagst du, ja, okay, mache ich. Ja, weil du verstehst, wieso. Und genauso müssen wir erstmal diese Grundlagen definieren. Wir müssen, ich habe hier vier Grundlagen, die mir persönlich wichtig sind. Wir müssen zuerst verstehen, wer Gott ist. Gott ist nicht ein alter Opa oder eine alte Oma, die einfach freundlich auf dem Stuhl sitzen. Nein, Gott ist ein heiliger Gott, ein gerechter Gott. Natürlich ist Gott Liebe. Aber wenn wir nicht verstehen, wer dieser Gott ist, dann ist es wie Starkstrom, den du anfasst. Und dann müssen wir verstehen, wer wir als Menschen sind. Wir leben in einer Zeit, wo es überhaupt kein Böse, es gibt kein Böse mehr, es gibt keine Sünde mehr. Wir sind von Gott gar nicht mehr getrennt. Dann brauchst du keine frohe Botschaft. Wenn wir verstehen, dass Gott heilig ist und dass wir Menschen von Gott getrennt sind, dann haben wir nämlich ein Problem. Und das zeigt uns die Bibel. Als Viertes müssen wir, um diese Grundlagen zu verstehen, wissen, wer ist Jesus? Welches ist seine Rolle? Und als Viertes, was muss ich tun, um errettet zu werden? Das ist nämlich der Glauben an dieses Evangelium, der Glauben an diesen Jesus Christus. Viel zu oft merke ich, dass Menschen den Inhalt mit der Form verwechseln. Sie glauben, Religiosität, irgendwas zu tun, ist, was Menschen rettet. In die Kirche gehen, in die Gemeinde gehen, irgendwas tun, irgendein Gebet sprechen, das errettet Menschen. Wisst ihr, wenn jemand am Verdursten ist, dann ist es ihm eigentlich ziemlich egal, aus was er Wasser trinkt. Aus einer Tasse, aus einer Flasche, aus einer Badewanne, spielt keine Rolle. Hauptsache, es ist Wasser. Und wir sind so oft bedacht, nur es muss die richtige Form haben. Nee, es geht nicht um die Form, es geht um den Inhalt. Wisst ihr, ganz im Gegenteil, es kann passieren, dass wenn wir das Evangelium weitergeben wollen, dass die Form ein Hindernis wird. Dass deine Form Leute davon abhält, Jesus nachzufolgen. Auch dazu hat Paulus einiges zu sagen, ja. In 1. Korinther 9, da sagt er, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich doch allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viel wie möglich gewinne. Er sagt, ich bin den Juden ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Ich bin den Griechen ein Grieche geworden, damit ich die Griechen gewinne. Du, ich ziehe mich an, wie du willst. Ich esse, was du willst. Wir können sitzen, wie du willst. Wir können singen, wie du willst. Nur damit einige errettet werden. Es spielt keine Rolle, ob die Stühle blau oder grün sind. Wie oft sind Gemeinden heutzutage beschäftigt, irgendwelche Formen festzuhalten? Und wisst ihr, Jesus ist das beste Beispiel darin. Jesus ist Mensch geworden. Er hat die Form, die er hatte, völlig aufgegeben. Warum? Damit du das Evangelium hören kannst. In Philipper 2, Vers 7, da heißt es, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm die Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Sprich, Jesus nahm deine Form an, damit du glauben kannst. Und wenn wir das Evangelium entsprechend weitergeben möchten, dann müssen wir die Form anpassen an unseren Hörer. Ganz einfach, wenn wir auf die Philippinen gehen und wir eine deutsche Form nehmen, und ich spreche Deutsch, dann verstehen die gar nichts. Sprich, die sprachliche Form muss schon mal angepasst werden, damit das Evangelium Sinn macht. Wie gehen wir um mit diesen Talenten, die wir anvertraut haben? Wie gehst du damit um, mit dem, was Gott dir gegeben hat? Wisst ihr, wenn man ein Essen isst, wo das Salz fehlt, das ist fade, dann wo ist das Salz? Man möchte Salz drauf machen. Wie schmeckst du? Wie ist dein Geschmack nach außen hin? Lass das die billige Nachfolge. Ich habe auf den Philippinen, ich höre gerne Musik, dann habe ich mir so einen Lautsprecher gekauft. Ich habe für mich ja so einen Bose gekauft, weil ich brauche so, dass es sich gut anhört. Ja, und der war ziemlich teuer. Und für die Kinder, da habe ich natürlich die günstigen, die chinesischen gekauft. Nur wisst ihr was? Am Schluss waren die 20 Lautsprecher, die ich für sie gekauft habe, alle 2 Monate, teurer als der eine Lautsprecher, der noch immer läuft. Also ich habe diesen Bose-Lautsprecher immer noch zu Hause. Der tut immer noch. Der war zwar teuer, aber der tut immer noch. Wisst ihr, wenn ihr was Billiges kauft, dann freut ihr euch am Anfang und ärgert euch für immer danach. Und wenn du was Teures kaufst, dann tut es ein bisschen weh am Anfang, aber du freust dich danach, ganz lange. Und wisst ihr, genauso mit Nachfolge. Wenn du meinst, du kannst es irgendwie so hindrehen, damit es billig wird, das wird nichts. Nachfolge hat einen Preis. Wozu lohnt es sich zu leben? Wir haben festgestellt aus dem Wort Gottes, dass wir als Jünger einen klaren Auftrag haben. Dass du einen klaren Auftrag hast. Dieser Auftrag ist, dass wir in die Welt hineingehen und Menschen, die das Evangelium weitergeben. Wir müssen aus unserem Nest heraus. Von da, wo es angenehm und warm ist. Da, wo das Salz im Klumpen ist. Ja? Wo man sich gegenseitig das Evangelium unter die Nase reibt, müssen wir aufbrechen und uns verteilen dahin, wo es noch fade ist, da, wo das Licht noch nicht hingekommen ist, da, wo Menschen noch nichts wissen von diesem Jesus Christus. Weißt du, Jesus ist seiner Investition sehr wertvoll. Es hat ihn sehr viel gekostet. Eine sehr, sehr hohe Investition. Und er hat sie dir und mir in die Hand gelegt und sagt, mach. Ich möchte, dass du dir überlegst, was machst du? Wie setzt du das um? Nimmst du es ernst mit diesem Geschenk, was du bekommen hast? Lukas 9, Vers 23, wir kennen die Stelle, ja, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben meinetwillen verlieren wird, der wird es gewinnen. Wofür lohnt es sich zu leben? Ich könnte noch lange über dieses Thema wirklich, es liegt mir sehr am Herzen, noch lange sprechen. Wenn ihr euch mal ein bisschen beschäftigt mit Prominenten, es gibt einen Film, der heißt Exit übrigens, diesbezüglich, mit Prominenten, die sich das Leben nehmen. Warum? Die sind ganz oben angekommen und sie merken, du, es lohnt sich nicht mehr zu leben. Ich habe ganz viele Followers, ich habe ganz viel Kohle, ich habe ganz viele Autos, ganz viel Bekanntheit, ich habe alles. Aber es lohnt sich nicht zu leben. Wie treibst du das Reich Gottes voran? Worin investierst du morgen dein Leben? Ich denke, da gab es genügend auf diese Konferenz, genügend Quellen, wo du dich informieren kannst, wo du sagst, hey, wie kann ich mehr rausholen? Also sei es nur eine Bibelschule, die du machst. Mehr herausholen aus dem, was dir anvertraut wurde. Auf den Philippinen haben wir ab und zu so Fernsehshows geguckt, ja, was weiß ich halt, ja, Downton Abbey irgendwas. Und ich habe eine Fernsehshow geguckt, die heißt 24. Kennt die jemand? 24? Also da geht jede Show geht eine Stunde, okay? Also es läuft 24 Stunden, eine Staffel, 24 Filme in einer Staffel, 24. Und es gibt 7 Staffeln. Wisst ihr, wie lange ich geguckt habe? Eine Woche lang. Ich habe eine Woche lang geglotzt, alles zusammen. Vielleicht ein bisschen weniger, weil da sind Pausen drin, ne? Aber eine Woche lang habe ich eine Fernsehshow geguckt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du mal zusammenzählst, vielleicht kannst du mal auf Netflix gucken, wie lange du schon geglotzt hast. Worin investierst du dein Leben? Eines Tages ist es wirklich so, dass wir vor diesem König Rechenschaft ablegen dürfen. Und ich wünsche dir, dass dieser Tag für dich so eine Kreuzung wird, so ein Punkt, wo du sagst, hey, Schluss, Ich möchte mehr aus meinem Leben herausholen. Ich möchte aufhören, Müll zu produzieren. Ich möchte ein Leben leben, das Gott verherrlicht. Ich danke euch fürs Zuhören.